Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Mache ich was falsch? Ach, die Maske, genau. Ohne Maske geht es einfacher. Hast vollkommen recht. Genau, jemand Mitleid mit mir. Maske darf ich ablegen. Ja, wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich, dass ihr die besten Möglichkeiten habt zum Wachstum. Ihr seid wenige, ihr habt von euch selber, seid ihr jetzt nicht in der Lage, Dinge irgendwie zu managen. Und vielleicht empfindet ihr auch so ein bisschen Wüste zurzeit. Und das sind die besten Voraussetzungen, dass Gott wirken kann. Ja. Er hat immer mit einer kleinen Gruppe angefangen, mit Menschen, die wenig Kraft hatten und die auch menschlich gesehen vielleicht nicht wussten, wie sollen wir es machen. Genau mit solchen Menschen baut Gott sein Reich und genau mit diesen Menschen schafft er das, was wir Reich Gottes nennen. Und das ist gut zu wissen, also seid ermutigt. Genau. Ja, eine Frage habe ich doch an euch. Wurde jemand letzte Woche getestet? Ich meine natürlich vom Herrn. Ja, wenn ich sowas frage, denkt jeder sofort an Corona. Corona-Test, irgendwann wurde ich das letzte Mal getestet, bin ich getestet, brauche ich es? Nein, wenn das so ist, dass du getestet wurdest, dann kannst du davon ausgehen, dass du definitiv richtig bist. Wenn du geprüft wurdest, wenn du getestet wurdest vom Herrn, denn das hat Gott so vorausgesagt, dass das geschehen würde. Jeder Christ wird getestet. Und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann habe ich eine gute Nachricht an dich. Es wird dich treffen. Du wirst geprüft werden. Es wird nicht einfach an dir vorbeigehen. Wenn du es ernst mit Jesus meinst, dann wird es auch geschehen. Das gehört mit zum Christenleben dazu. Ich kann mich an, ja, ich meine, Prüfungen gab es wirklich zuhauf in meinem Leben. Ich möchte eine Sache erzählen, wo ich nicht als Sieger vorgegangen bin, sondern, alles gut, okay, mache ich da irgendwas falsch? Okay, besser? Okay, was immer der Unterschied ist, aber egal. Gut, eine Situation, wo ich jetzt nicht als Strahlemann dastehe. Ich weiß noch, wir hatten Nachbarn im Haus. Die sind mittlerweile beide verstorben und ist jetzt auch schon eine Weile her. Und mit denen war es schwer. Mir ist es schwer gefallen. Sie haben uns permanent kritisiert. So, die Folge davon war, dass ich immer wütender wurde. Und irgendwann an dem Punkt kam, wo ich ihnen das auch sehr deftig gesagt habe. Ja, ich habe es richtig rausgelassen, was zur Folge hatte, dass die Beziehung gecrashed war. Da war nichts mehr zu retten. So, diese Prüfung habe ich nicht bestanden. Ja? Ihr merkt vielleicht, dass es heute nicht darum geht, wie kann ich mich als Christ noch besser fühlen, sondern eher, wie erkläre ich Krisen in meinem Leben? Aber es geht auch nicht um umfassende Antworten. So nach dem Motto, zum Thema Leiden als Christ, dass ich da irgendwie alle Antworten geben könnte. Darum geht es heute Morgen nicht, sondern um ein Reden Gottes auf Bezug auf Krisensituationen, durch die ich durchgehen musste. Und mir hat diese Offenbarung, die ich da bekommen habe, doch sehr geholfen. Und deswegen gebe ich das weiter. Wir lesen zwei Bibelstellen. Das erste ist aus 1. Petrus 1, 3 bis 7. Schon da? Ach ja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob und Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ich glaube, dass die Übersetzung ist die alte Elberfelder. Deswegen weicht das etwas ab. Dann 1. Korinther 3, 11 bis 15. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf und Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Hier werden zwei Arten von Fundamenten beschrieben. Das erste ist eine von Gott geschenkte geistliche Realität und sicher etwas Grundlegendes wichtig, nämlich auch die gesunde Lehre, die richtige Lehre. Jesus ist der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat hier gelebt, er ist für uns gestorben am Kreuz, er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist ein unzerstörbares Glaubensfundament, auf das wir uns stellen können, egal in welcher Situation wir uns befinden, egal wo du gerade durchgehst, in welche Krisensituation. Wenn du auf diesem Fundament stehst, dann kann dir eigentlich erstmal nichts passieren. Dieses Fundament ist nicht zerstörbar, egal wie du dich verhältst, egal ob das Politiker toll finden, egal ob irgendwelche Comedy-Leute Spott und Häme über Jesus ablassen. Es ist vollkommen egal, wie Menschen sich verhalten. Dieses Fundament ist unzerstörbar. Und das ist eine absolut gute Nachricht. Dann aber, und jetzt kommt's, da wird ein veränderliches Fundament angesprochen, das mit unserer Persönlichkeit, unserem Charakter, unserer Motivation zu tun hat. Und hier wird von Prüfung gesprochen, von Feuer, von Echtheit des Glaubens. Und hier wird gesagt, dass es sehr wohl möglich ist, mit Jesus gut anzufangen und trotzdem dann eine ewige Belohnung, die er für uns eigentlich vorgesehen hat, zu verlieren. Was sicher keiner von uns möchte. Lehre ist meistens nicht das Problem. Auch innerhalb der Gemeinden ist Lehre meistens nicht das Problem. Es geht um Herzenshaltungen. Es geht um Charakter. Es geht um Motivation. Das sind die Dinge, an denen sich die Geister scheiden. Und da kommt es wirklich darauf an, wie man weitergebaut hat und wie man sich verhält. Und ob man Holz, Schilf und Stroh, also ein Bild auf falsche Herzenshaltungen, falsche Motivation und falsche Einstellungen dann kultiviert hat und dann weitergebaut hat. Das ist sogar möglich, mit Jesus anzufangen, vom Glauben abzukommen. Aber das hat immer etwas mit falschen Herzenshaltungen zu tun. Ja. Auch wenn nach außen hin man den Eindruck hat, es geht um die Lehre, aber es geht meistens nicht um die Lehre. Ja. Wir hatten bei uns in Bad Wurzach, das war die erste Gemeinde, da hatten wir große Probleme mit einer Sekte, Wort und Geist, so heißt die Sekte. Und die haben Leute rausgezogen aus den Gemeinden. 25 Leute aus Ravensburg, bei uns waren es 3 bis 5 Leute und so weiter und so fort. Die haben wirklich, wenn man sich das angeschaut hat, konnte man sehen, dass es nicht, dass das, was sie vertreten haben, nicht biblisch war. Aber es ging immer um Herzenshaltung, um Motivation. Es ging um meine Ehe, es ging um meine Familie. Ja? Die haben versucht, Familien zu crashen, Ehen zu zerstören und so weiter und so fort. Das war wirklich heftig. Aber da ging es nicht in erster Linie um die Lehre, sondern wirklich um die Herzenshaltung. Die Frage ist, was kann ich tun, damit das weitere Fundament, das gebaut werden soll, dem Willen Gottes entspricht? Also wir haben eine Verantwortung für das, was danach geschieht, nach unserer Bekehrung, nach diesem aufgebaut auf diesem Fundament, was wir haben, was Jesus uns geschenkt hat. Und in diesen beiden Bibelstellen wird von einem Edelmetall und der Prüfung gesprochen, nämlich von Gold. Es gibt 420 Bibelstellen über Gold. Wusstet ihr das? 420. Und es zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und dass Gott möchte, dass wir uns damit mal grundsätzlich beschäftigen. Und das machen wir jetzt gleich. Das Neue Testament erwähnt zum Beispiel Gold neben Weihrauch und Myrrhe als Huldigungsgeschenk an Jesus, ja? Als er für den neugeborenen Jesus. Also auch dafür gedacht, um Gott zu ehren. Darüber hinaus vergleicht das Wort Gottes Gott selber mit Gold. Hiob 22, 25. So wird der Allmächtige dir dein Golderz und erlesenes Silber sein. Und im Psalm 19, Vers 11 wird das Wort Gottes mit Gold verglichen. Für den Bau des Tempels, des Allerheiligsten, verwandte man Gold. Das zeigt, welchen Wert dieses Edelmetall in der Bibel hat. Und wir wollen uns heute Morgen intensiver mit der Reinigung von Gold beschäftigen. Wir ahnen natürlich, dass es in erster Linie nicht um Gold geht, sondern um uns selber, um unser Leben. Und das ist eines der wichtigen Themen im Wort Gottes, die darüber entscheiden, ob dein Leben mit Gott gelingt oder nicht. Läuterung, Reinigung, Prüfung. Das sind die Stichworte dabei. Und wir wollen uns heute Morgen das Edelmetall anschauen, mit dem unser Leben verglichen wird, nämlich das Gold. Gold ist vielseitig verwendbar, kann sehr gut bearbeitet werden und hat den größten Wert aller Metalle. Muss noch was trinken, sorry. Ganz trockenen Hals. Also nochmal, Gold ist vielseitig verwendbar. Kann sehr gut bearbeitet werden und hat den größten Wert aller Metalle. Gold rostet nicht. Gott hat keine Patina und ist extrem widerstandsfähig. Es verliert nicht seinen Glanz im Gegensatz zu Silber. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, also ich weiß noch, meine Mutter hatte immer dieses Silberputztuch. Und das war immer eine Riesenwurzerei, wenn er mit Silber gereinigt wurde. Ist es bei Gold, ist das nicht nötig, weil es glänzt immer. Gold ist nicht selten, aber es ist sehr schwer abzubauen. In den Weltmeeren gibt es 20 Millionen Tonnen Gold. Wusstet ihr das? 20 Millionen Tonnen Gold, die sind im Meer. Das Problem, dass es nicht geborgen wird, ist, der chemische Abbauprozess ist extrem kompliziert und auch sehr teuer. Deswegen wird es nicht abgebaut. Eine Zahl zum Staunen: Alles Gold von der Erschaffung der Welt bis heute ist nicht mehr als 21 Meter auf 21 Meter auf 21 Meter. Könnt ihr googeln, das steht im Internet. Es ist nicht so viel, es ist natürlich komprimiert, zusammengepresst, aber es ist unvorstellbar wertvoll. seit der Erschaffung der Welt bis heute. 21, 21, 21. Es gab im Altertum zu biblischen Zeiten drei Methoden der Goldgewinnung, die man auch geistlich gut übertragen kann. Erstens, da wollen wir drauf eingehen, auf diese drei Methoden. Erstens ist die Goldwäsche. Vor etwa 5000 Jahren begann man in den alten Kulturen, in Ägypten zum Beispiel, aber auch in anderen, mit der Goldwäsche. Dann kennt man das ja aus den Western, Klondike, Yukon, Mark Twain, Charlie Chaplin, Goldrausch, der Film, ja. Aber da muss man gar nicht nach USA schauen oder Kanada, Alaska, sondern hier in Deutschland oder auch weltweit wurde Gold gewaschen. Woran erkennt man das? An den Namen. Goldbach, Goldstein und so weiter und so fort. Daran erkennt man, dass dort Gold gesucht wurde und Gold gewaschen wurde. Wie sah der Abbau konkret aus? In Hiob 28, Vers 1 steht, ja, für Silber gibt es einen Fundort und eine Stelle für Gold, wo man es auswäscht. Also schon zu biblischen Zeiten gab es das. Also man hat das Gestein geholt und dann mit einem Sieb ausgewaschen, bis die Goldbestandteile herausgeholt wurden. Das Gold war mit dem Geröll vermischt und man versuchte, das eine vom anderen zu trennen. Das kostbare Gold wurde vom nutzlosen Geröll getrennt, um die Schönheit des Goldes offenbar werden zu lassen. So die geistliche Bedeutung. Das Gold ist mit dem Stein und Geröll vermischt und ist darin verborgen. Wie arbeitet man das Gold jetzt heraus? Indem man es als Masse holt und hin und her schwenkt und es erschüttert und indem man es mit sehr viel Wasser reinigt. Und vielleicht fragst du Gott zurzeit, Herr, warum habe ich so viele Erschütterungen in meinem Leben und Bedrängnisse? Jesus, warum ist es gerade so schwer? Warum muss ich unten durch? Warum gerade ich? Willkommen im Club. Ein Grund dafür, dass du solche Erfahrungen machst, ist, weil Gott dich nie aufgegeben hat und etwas ganz Wunderbares aus deinem Leben herausarbeiten will. Also wundere dich nicht über die Erschütterungen in deinem Leben. Jesus will das Gold in dir freisetzen und er tut es, indem er dich erschüttert. Das ist nicht angenehm, aber sehr effizient. Du bist das Gold und du musst freigemacht werden von dem Geröll und den Dingen in deinem Leben, die nicht kompatibel sind mit Gott. Dabei geht es um Herzenshaltung, Motivation, Charaktereigenschaften, mit denen du dich vielleicht herumschlägst und denkst, seit Jahren kämpfe ich damit schon und irgendwie, es müsste doch jetzt langsam mal ein Durchbruch kommen. Wann lerne ich endlich geistlich auf diese und diese, jene Situation zu reagieren, ja? Wie ich zum Beispiel mit meinen Nachbarn. Gott hat das gesehen und er arbeitet an dir und mir. Also ich habe hier so ein kleines Prüfungsfeld jeden Morgen und jeden Mittag. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann merke ich einfach, dass Gott mit mir noch nicht fertig ist. Und es gibt ja Gott sei Dank Vergebung, gell? Also, Dreck und Unrat müssen weggespült werden, damit das Gold in deinem und meinem Leben freigesetzt wird. Denn das Gold soll letztendlich übrig bleiben, damit du am Ende eine wirklich große Belohnung bekommst. Also für mich ist diese Erkenntnis eines der absolut hilfreichsten Erkenntnisse, die ich in meinem Christenleben hatte. Weil ich weiß, dadurch weiß, dass ich kein Spielball der Umstände bin. Ich bin nicht ausgeliefert, sondern Gott ist der Goldwäscher. Er will das Gold in dir und mir herausarbeiten. Du bist nicht irgendwelchem Schicksal oder du bist kein Zufallsprodukt und Gott lässt dich nicht einfach fallen, sondern er arbeitet an dir. Also Gott arbeitet manchmal mit Situationen, die uns schwerfallen, wenn du gerne heiraten möchtest. Und Gott dir deutlich macht, dass dies eine Vorbereitungszeit bedarf. Bei mir war es so, er musste lange an mir arbeiten, meine Vorstellung über Ehe zurechtbringen, ja, bis ich dann bereit war, auch zu heiraten, bereit war, ja zu sagen. Und dann ist mir die liebe Elke über den Weg gelaufen, ja. Aber dann war ich dann auch vorbereitet. Und der Prozess des Herauslösens des Gerolls ist zeit- und kraftaufwendig, aber du bist es Gott wert und er macht keine halben Sachen mit dir. Dieser Prozess erklärt, warum uns im Leben so viele schwierige Dinge passieren. Gott holt das Gold heraus aus dem Erdreich, spült es immer wieder mit dem Wasser des Heiligen Geistes, rüttelt und schüttelt es und reinigt es. Wir sind die Ekklesia, was bedeutet die Herausgerufenen. Aber man könnte auch sagen, die Herausgewaschenen und auch aufgerüttelten und geschüttelten wertvollen Goldnuggets Gottes. Das sind wir. Also entspanne dich, du bist in der Hand des göttlichen Goldwäschers. Und ich finde es total beruhigend zu wissen nochmal, wir sind kein Spielball der Umstände, sondern Gott, der Goldwäscher, hat nur die besten Absichten über uns. Das war die bekannteste und einfachste Methode, Gold zu reinigen. Man hat ja schon früh gemerkt, Goldwäsche ist eine gute, aber oberflächliche Methode. Und damit können auch nicht alle Probleme gelöst werden. Denn es gibt Gold, das umgeben ist vom Stein und sogar damit verbunden. Oder noch deutlicher, es ist im Stein drinne. Gold gibt es in der Schöpfung sehr selten in reiner Form, sonst ist es verbunden mit Silber, mit Kupfer oder anderen chemischen Stoffen oder mit Stein. Und im geistlichen Bereich ist es ja auch so, dass Christen leider oft verbunden sind mit unnützen Dingen. Oder sagen wir lieber gebunden an unnütze Dinge. Denn das sind Gebundenheiten, die uns hindern daran, tiefer durchzubrechen mit Jesus, mit Gott. Wertlose Dinge, die uns abhängig machen, trotz dem reinigenden Wasserbad des Wortes und Heiligen Geistes. Gott sagt, ich werde mein Gold, meine Kinder da herausholen. Es sind Haltungen und Einstellungen, die bei der Bekehrung nicht einfach von uns abfallen oder nicht abgefallen sind. Einige tun es, andere nicht. Oder wir sind wieder rückfällig geworden und dann abhängig geworden. Aber Gott nimmt das nicht einfach hin. Er lässt das nicht einfach laufen, er lässt das nicht geschehen. Er sagt, ich habe die Lösung, keine bequeme oder oberflächliche Lösung, aber du sollst ja auch frei werden. Und schon vor Jahrtausenden hat man angefangen, Bergbau zu betreiben, um das Gold abzubauen. Das ist nochmals in ganz anderen Mengen vorhanden als in Flüssen oder Bächen. Also man fing an, das unter Tag abzubauen. Es war aber auch leider hier verbunden mit Gestein. Und um das Stein, um den Stein, also um das Gold aus dem Stein herauszukriegen, wurde das Gold samt allen Legierungen im Ofen geschmolzen. Der Schmelzpunkt von Gold liegt bei 1036 Grad Celsius. Im Altertum war es sehr kompliziert, solche Öfen zu bauen. Das war eine richtig technische Meisterleistung. In Malachi 3, Vers 2 heißt es: Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird sein wie ein Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz eines Wäschers. Schmelzer und ein Wäscher. So handelt Gott. Also es war so, dass dieser Prozess des Schmelzens immer wieder und wieder durchgeführt werden musste. Denn nach jedem Schmelzen des Goldes bildete sich eine Schlacke, die abgeschöpft wird und dann wartet man, bis das Gold erkaltet, um es dann wiederum zu erhitzen. Dann fängt der Prozess wieder von vorne an. Und jeder Schmelzvorgang bewirkt, dass das Gold immer wertvoller wurde und eine höhere Karatzahl bekam. Und an der Karatzahl konnte man sehen, wie weit der Schmelzvorgang fortgeschritten war. Wenn das Gold erkaltet war, dann glänzte es von außen schön, aber man konnte eben nicht sehen, was in dem Gold drin ist. Das bekam man erst mit, wenn man es verflüssigte und erhitzte. Die Schlacke wurde dann immer weniger und das Gold, das wurde immer wertvoller. Der geistliche Zusammenhang ist deutlich zu erkennen. Unser Leben ist das Gold, das sich durch die Hitze des Feuers von den ungeistlichen Anteilen der Welt trennen will und trennen soll. Es soll geläutert werden und unser Leben wird durch diese schmerzvollen Prozesse, die wir oft gar nicht verstehen, warum muss ich da durchgehen? Herr, warum mutest du mir das zu? Immer wertvoller in den Augen Gottes. Wenn wir mit Jesus da durchgehen, wir können natürlich auch scheitern, aber wir wollen ja mit Jesus durchgehen. Denn die Widerstände in Form der Schlacke, die werden beseitigt, die den Wert des Goldes verhindern. Wenn du auf ein nächstes Level willst, dann bete, wie David betete. In Psalm 26, Vers 2. Vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Oder Psalm 139, 23 bis 24. Durchforsche mich, o Gott, und zieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Jesus, ich bin dein Eigentum. Und ich will dir gefallen. Prüfe mich, Jesus. Ich will, dass alle Bereiche dich, Jesus, verherrlichen und ehren. So wasche und befreie mich durch die Prüfung mit dem Feuer deiner liebenden Gegenwart. Das ist ein sehr reifes Gebet. Ganz ehrlich, ist es besser, wir werden hier auf der Erde geprüft, als wenn wir vor Gott stehen, ohne dass er uns belohnen kann. Und wir nur wie durch Feuer gerettet werden. Und dann nichts bleibt, außer das Fundament Jesus. Seine Gnade, was ja auch gut ist. Seine Gnade ist sowieso alles, was wir haben. Aber trotzdem, wir sollen ja eine Belohnung bekommen. Und das hat etwas mit unseren Herzenshaltungen zu tun, mit unserer Motivation, unserem Charakter. Es gibt auch im Dienstbereich Zeiten der Läuterung, wo man auch das Gefühl hat, hallo Gott, ich will dir dienen. Und jetzt geht es mir noch schlechter als vorher. Dabei sollten wir Gott dankbar sein. Nee, Quatsch, dabei sollte Gott uns dankbar sein, dass wir ihm dienen wollen. So denken wir jedenfalls. Kennst du solche Gedanken? Gott muss mir dankbar sein, weil ich ihm diene. Also muss es mir auch gut gehen. Also muss er mir auch, so von einer Wohlfühloase zur anderen, das wäre nicht schlecht. Aber wenn dich Gott berufen hat, und ich gehe mal davon aus, dass jeder, der hier sitzt, eine Berufung von Gott hat, egal wie alt du bist, egal wo du stehst, jeder hat eine Berufung von Gott. Wenn das so ist, und ich erkenne es vom Wort Gottes, dass es so ist, dann hat Jesus das Recht, das Beste aus dir herauszuholen und herauszuarbeiten, damit es ein Dienst ist, der wirklich so rein, so edel, so glänzend für Gott ist und ihn 100% ehrt. Ist egal, ob du zu Hause betest oder ob du Toiletten putzt. Ich sage immer, Gott ist es lieber, wenn jemand Toiletten putzt mit einer wirklich guten Haltung, als wenn einer predigt mit einer miesen Haltung. Ich werde das als Bestätigung. Okay, der Dienst, egal zu was dich Gott berufen hat, beginnt immer mit einer Vorbereitungszeit und nicht, wenn du in Aktion trittst. Gott bereitet immer vor. Und das Ziel ist es, Jesus zu verherrlichen. Das tun wir durch unsere Haltung. Gott ist mehr an unserem Herzen interessiert als an unserem Dienst. Es geht nicht um Perfektion, nicht, dass wir das verwechseln. Es geht um Hingabe an ihn, der uns so sehr liebt. Denkt an das Wort von Samuel, das er über David ausgesprochen hat. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, es gibt so Situationen, die vergisst man nicht, als wir auf der Bibelschule dann gewesen sind, wir waren 27 Leute in der Klasse. Günter Karcher, der spätere Seminardirektor, war unser Klassenlehrer und seine Begrüßung war: Herzlich willkommen in der Leidensschule. So, das war der Einstieg ins theologische Seminar. Willkommen in der Leidensschule. Das ist die ultimative Spaßbremse. Danach denkst du, na, das wird bestimmt ein Spaß. Leider wurde es nicht so, sondern es war für viele ein unten durchgehen. Und das ist gut so, denn selbst Jesus hat vor und während seines Dienstes auch gelitten. Und Paulus beschreibt das auch sehr ausführlich im 2. Korintherbrief. Lies das mal durch. Eine Geschichte nach der anderen, wo er unten durch musste. Es geht nicht um Pastoren oder Predigtdienst. Ich habe ja schon gesagt, Gott wertet Dienste ganz anders als wir. Wir sehen oft das Große, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an und er wertet deinen Dienst, den du im Verborgenen vielleicht tust, höher als das, was andere im Licht, also im Licht der Öffentlichkeit tun. Gott möchte, dass du trainiert und ausgebildet wirst. Dann sagen Christen, ja, das ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, durch mein Christsein werden meine Probleme gelöst. Und es geht mir einfach gut. Tja, dann hast du eine falsche Vorstellung von Christsein. Probleme hast du noch, aber du lernst, mit Jesus durch die Probleme durchzugehen, sie zu bewältigen, sie zu überwinden, überhaupt gar keine Frage, aber mit Jesus. Und das hat Ewigkeitswert. Und Gott will auch nicht, dass wir in den Problemen drin bleiben, sondern er will uns verändern, er will, dass wir uns weiterentwickeln. Also lasst uns aufhören, das sage ich auch mir selber, Gott Vorhaltungen zu machen mit Schwierigkeiten in unserem Leben. So, jetzt machen wir den Sack zu, indem wir uns die dritte Möglichkeit anschauen, Gold zu reinigen. Gold ist super resistent gegen fast alle Materialien, aber nicht gegen Königswasser. Das ist eine Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure. Nicht gegen eine Cyanidlauge und nicht gegen, wenn ich jetzt meinen Mund aufmachen würde, dann wüsstet ihr, von was ich spreche und jeden reingucken lassen würde. Es geht um Amalgam. Die Älteren von uns kennen Amalgam noch. Gibt's, wird heute nicht mehr so angewandt. Aber ich lasse meinen Mund mal zu. Das Amalgam verflüssigt sich bei niedrigen Temperaturen. Wenn man das in die Gold- und Steinpampe rührt, verbindet sich das Gold mit dem Amalgam und kann so leicht herausgezogen werden. Aber wie schon gesagt, das Amalgam zerstört das Gold. Deshalb wurde die ganze Pampe hoch erhitzt, das nennt man Ausglühen, das Quecksilber verdampft und übrig blieb das Gold. Das Quecksilber hatte aber starke Nachteile, grundsätzlich massive Nachteile. Denn im Umgang mit Quecksilber waren gesundheitliche Probleme vorprogrammiert. Wenn man die Dämpfe einatmet, dann folgen Organschäden, motorische Schäden, hirnorganische Schäden. Und es sind viele Leute gestorben beim Umgang mit Quecksilber. Auch wird die Umwelt stark belastet. Und ich glaube, Quecksilber, was ja eben Amalgam drin ist, ist ein Bild für die Sünde. Sünde verbindet sich zuerst mit dem Gold. Was herauskommt, ist eine unbrauchbare, gelbbraune, sinnlose Pampe, die das Gold auffrisst. Und die Schönheit des Goldes ist komplett zerstört und das Gold ist unbrauchbar. Sünde ist wie Quecksilber, ein todbringendes Gift und versucht die Schönheit des Goldes in dir zu nehmen. Deine Festigkeit in Christus, deine Freiheit in dir zu vernichten. Sünde verändert deine Substanz, dein ganzes Dasein. Es macht dich auch giftig für andere. Und ich spreche hier von bewusster Sünde, die Christen begehen, wie Pornografie, Ehebruch, Unehrlichkeit, Betrügereien und so weiter, wirklich Tatsünden. Ein Christ, der in der Sünde lebt, ist geistlich komplett entstellt. Das ist etwas ganz anderes als die Prüfung durch den Schmelzvorgang, was ich vorher beschrieben habe. Denn da geht es ja immer um Gold. Durch das Schmelzen kommen sündige Haltungen hoch, die aber, wenn wir mit Jesus gehen, immer abgeschöpft werden. Und das war und es bleibt immer Gold. Aber beim Amalgam geht es nur um eine ekelhafte, unbrauchbare Brühe, gelbbraun und pampig. Sünde zerstört das göttliche Leben in dir und in mir und nimmt uns den Wert und unsere Bedeutung, wenn wir uns darauf einlassen. So lasst uns keine Kompromisse mit der Sünde machen. Gott möchte uns durch die Goldreinigung bewusst machen, wer wir sind. Nicht um uns zu ärgern, sondern um uns klar zu machen, um uns bewusst zu machen, in welchen Bereichen wir noch Hilfe benötigen. Kann also sein, dass du in Drucksituationen Wut und Zorn, zum Beispiel auf Gott oder auf Menschen, in dir hochkommt. Gott lässt es zu, damit du es zum Kreuz bringst. Vielleicht kommt Ehrsucht, Stolz, Neid, Eifersucht hoch. Kennt ihr das, wenn man seinen eigenen erbärmlichen Zustand sieht und sich fragt, wie kann Gott mich eigentlich lieben? Ich ertrage mich selber ja kaum, wie kann Gott mich da ertragen? Kennt ihr das? Wenn das so ist, dann wünsche ich euch eine Offenbarung von Jesu liebenden Augen, von seiner Begeisterung und seiner Leidenschaft für dich und ohne einen Vorwurf, bedingungslose Annahme. Das ist die Art, wie Jesus dich und mich anschaut. Ich sage das in deine Situation hinein. Jesus sieht uns jetzt nicht mit vorwurfsvollen Augen an, er sieht uns mit komplett liebenden Augen an, er ist begeistert von dir, auch wenn du es nicht verstehen kannst. Er ist begeistert von dir, er hat eine tiefe Leidenschaft für dich. Und seine Liebe ist komplett bedingungslos, bedingungslose Annahme. Nimm das heute Morgen für dich an, das ist eine Offenbarung, die ich persönlich habe und hatte und ich gebe das an euch weiter. Jesus hat eine totale Begeisterung. Er ist voller Freude über dich. Er ist verliebt in dich. Er liebt dich, er ist verliebt. Er kennt deine Kämpfe, er kennt deine Niederlagen. Es erschreckt ihn nicht, er wusste es vorher schon. So erschrecke nicht, wenn sündhafte Schlangen in dir hochkommen, sondern du sollst erkennen, wie nah Jesus dir in solchen Situationen ist und wie er mit dir da durchgehen will. Komm zu Jesus, er befreit uns von Haltungen und Einstellungen, die nicht gut sind. Und es gibt kaum etwas, was so ermutigend ist, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus der Goldwäscher ist. Und wir sind ihm so wertvoll, so kostbar, dass er uns nie aufgibt. Auch wenn wir immer wieder auf die Schnauze fallen, sag ich mal. Ja. Sondern er befreit uns vom Bösen. Er reinigt uns. Und wenn Sünde in deinem Leben ist und du kommst da allein nicht raus, hier sind Geschwister. Hier ist Walter, hier sind andere Geschwister. Geh hin, offenbar dich, betet miteinander. Sprich sie an. Wenn du Gott erlaubst, an dir zu arbeiten, dich zu prüfen, mit seinen liebenden, aber auch sündlosen und leidenschaftlichen Augen, dann, wenn du ihm das erlauben willst, dass er dich prüfen darf, da möchte ich dich bitten, jetzt am Ende der Predigt einfach von deinem Platz aufzustehen. Und ich möchte gern für euch beten. Also jeder, der Jesus erlauben will und sagt, Herr, wasche das Gold in meinem Leben heraus. Ich bin bereit, dass alle Lebensbereiche, alle Herzenshaltung, alle Motivation, alle Eigenschaften, die ich habe, Jesus, reinige mich, ich will so sein, wie du Jesus bist und wie du mich haben willst, dass mein ganzes Leben dich verherrlicht. Wenn du das möchtest, dann steh einfach auf und wir beten zusammen. Nicht als Zeichen für mich, als Zeichen für Jesus, dass du das möchtest. Halleluja. Danke, Jesus. Herr Jesus, du siehst das, Herr. Du siehst die offenen Herzen, du siehst die Bereitschaft. Herr, und es ist etwas Wunderbares, Herr, dass hier jeder aufgestanden ist. Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir, dass du der Goldwäscher bist, der uns ja einfach das Gold in uns herausarbeitet, Jesus. Und ich freue mich drauf. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du uns mit liebenden, mit Begeisterung, mit begeisternden, leidenschaftlichen Augen ansiehst, die so ohne Hintergedanken sind oder irgendwas. Du liebst uns total und du bist begeistert von uns. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist, dass du ihm das offenbarst, dass bei dir wirklich komplette Liebe und Annahme ist. Auch wenn wir durch Krisen gehen, auch wenn wir durch schwierige Situationen gehen, auch wenn wir uns selbst nicht leiden können. Jesus, deine Liebe, deine Begeisterung für uns, deine Leidenschaft für uns, die uns nie aufgibt, darauf kommt es an. Jesus, und dafür danke ich dir, dass du uns eine Offenbarung deiner Liebe schenkst. Halleluja. Danke, dass du hier bist, Geist Gottes, und zu jedem Einzelnen jetzt gehst. Und ich segne jeden Einzelnen, Herr Jesus. Und mit der Fülle deines Heiligen Geistes, Herr Jesus, segne ich jeden Einzelnen. Und ich danke dir einfach, Geist Gottes, dass du kommst und dass du jeden Einzelnen begegnest und erfüllst und die Fragen beantwortest, die jeder hat. Danke, Geist Gottes. Danke für deine Liebe. Danke für deine liebenden Augen, Jesus, der du den Vater offenbarst. Amen.